Fritz. Podcast.
Trackback. Und ich habe ja wirklich geglaubt, ich sei gegen den Steam Summer Sale immun gewesen, aber weit gefehlt. Ich habe dafür einen Krater gefunden. Hallo und willkommen, mein Name ist Markus Richter. Es gab in der vergangenen Woche ein paar Nachrichten über große Netzanbieter, die ihre Dinge durchsuchen, die User da reinstellen. Zum Beispiel ist bekannt geworden, dass Facebook den Chat so durchsucht, also vollautomatisch guckt, ob da irgendwie Straftaten vielleicht möglicherweise geplant und begangen werden. Und SkyDrive, also das ist der Cloud-Dienst von Microsoft, wo ihr quasi eure Daten übers Netz synchronisieren könnt, wird wohl auch durchsucht nach Dingen, die gegen die Geschäftsbedingungen verstoßen. Und da werden dann so ja auch einfach mal Accounts stillgelegt oder gelöscht angeblich. Das hat für nicht so richtig viel gute Laune gesorgt. Und gerade bei diesem, wenn es um die eigenen Dateien geht, ist natürlich besonders krass. Es gibt ja auch Dropbox, auch so einen Dateisynchronisierungsdienst, der mal in der Kritik war, weil er nicht ordentlich verschlüsselt. Oder Google Drive, was jetzt so relativ neu ist, wo auch alle sagen, naja, schon praktisch, aber halt Google. Und dann denkt man sich, das geht doch auch vielleicht selbst gemacht. Und natürlich geht es auch selbst gemacht. Es gibt eine Open-Source-Lösung für sogenannte Cloud-Dienste, die OwnCloud. Und mal abgesehen davon, dass da natürlich auch Sicherheitsaspekte zu diskutieren sind, ist da natürlich die Frage, funktioniert das Ganze überhaupt? Weil Open-Source-Software hat ja immer so den Ruf von, naja, das ist nicht so geil zu bedienen, das ist schwierig, das können nur die echten Nerds. Wir haben jemand gefunden, der es ausprobiert hat, und zwar ganz ausführlich, und den werden wir hier in ungefähr einer halben Stunde vernehmen, damit er euch mal von seinen Erfahrungen mit dieser OwnCloud, die theoretisch wirklich jeder selber machen kann, gemacht hat. Das gibt's heute hier. Es gibt natürlich noch viel mehr, ein paar Links und Netzmusik bei Trackback auf Fritz, und der erste Song kommt von CC Mixter. CC Mixter ist eine Plattform, wo Musik unter Creative Commons Lizenz gestellt wird, so rum, also die Lizenz, die es erlaubt, möglicherweise nicht nur runter und wieder hochzuladen, sondern auch weiter zu verarbeiten. Genau das macht da auf dieser Plattform jeder. Das ist eine Mix-Plattform, sagt der Name ja auch schon. Und einer, der da ganz fleißig am Mixen ist, ist Nessus. Und wenn man dem mal in die Songs reinguckt, was der dazu schreibt, scheint das so eine Art Kochen für den zu sein. Ja, der sagt immer so, ja, prise Gitarrenrock aus den 70ern, etwas Abgefahrenes, ein kleines bisschen Country, eine Tasse Pop und das Ganze zusammenbacken. Klingt sehr einfach, wenn er das so schreibt, aber wir haben da auch schon genug Zeug gefunden, wo wir gesagt haben, dieser Kuchen ist komplett misslungen. Ob euch Nessus da gefällt, ob ihr vielleicht ein Rezept mal nachbacken wollt, könnt ihr euch gerne selber antun. Den Link dazu gibt es im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Und eine kleine Kostprobe gibt es jetzt hier. Nessus und Red Light.
Could just pass it through. I'm not over the steps, not even halfway there. I'm sick of waiting for you, sick of listening to school. I don't want to let go, but I'll be damned if I stay in this freak show. Deja vu. I'm still under the sheet, so crying at your feet. I'm sick of waiting for you, sick of swallowing the truth. I don't want to give in when I've got deadly sins to commit. Kiss you, wanna come around Sunday night.
lay you down and possess you. A little brighter, a little better, a little love. Go and keep my appetite wetter. Oh, what a fool.
Trackback.fritz.de heißt das Blog zu dieser Sendung und da gibt es auch die Linkliste mit der Netzmusik. Und wenn ihr dort nach Nessus the Red Light guckt, dann findet ihr den Song auch zum Runterladen.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch in jeder Woche ein paar Links, die so durchs Netz geschwirrt sind, die für euch interessant sind oder die so wichtig erscheinen, dass ihr sie unbedingt wissen müsst. Es geht jetzt gleich um eine alberne politische Kampagne, um ein angesagtes Computerspiel und um Musik zum Tanzen.
Die Bewegungssteuerungen für Spielekonsolen sorgten bis jetzt nur für albernes Rumgehampel und müdes Lächeln von Hardcore-Gamern. Ein wirklich tolles Spiel für Move, Kinect und Wii ist zwar immer noch nicht in Sicht, aber wenigstens kann man mit der Xbox-Bewegungssteuerung Kinect jetzt auch sehr schick Musik machen. Ein paar Bastler haben die Kinect so gehackt, dass ein Tänzer durch seine Bewegung die Musik beeinflussen und gleichzeitig noch eine großartige Lichtshow zaubern kann. Bis wir das fürs eigene Wohnzimmer bekommen, wird es wohl noch eine Weile dauern, aber das Video dazu ist schon mal sehr sehenswert. Das Spiel DayZ ist gerade einer der Hypes im Netz. Darin müsst ihr in einer apokalyptischen Welt überleben und euch Nahrung, Wasser und Medikamente suchen, während ihr von Zombies und anderen Spielern angegriffen werdet. Ein paar Spieler haben es sich aber zur Aufgabe gemacht, anderen Spielern zu helfen, statt sie auszurauben. Im Artikel Paging Dr. Wasteland trifft Charlie Hall einen selbsternannten Arzt und beschreibt sehr eindrücklich die Motivation des Spielers und die daraus entstehenden spannenden Geschichten. Kim.com ist zurück. Der ehemalige Chef der Plattform Mega Upload hat einen Song aufgenommen, in dem er um Unterstützung wirbt. Er wird gerade in den USA wegen Urheberrechtsverletzung durch Mega Upload angeklagt.
What about free speech, Mr. President? What happened to change, Mr. President? Are you pleading the fifth, Mr. President? Are you going to fix this, Mr. President?
Das Video unterstreicht aber vor allem eins: Kims zweifelhaften Ruf. Mal abgesehen davon, dass der Song richtig grauenvoll ist, sticht dem aufmerksamen Beobachter noch ein kleines Detail ins Auge. Auf der dazugehörigen Seite wird zwar angeblich für die Freiheit der Information im Netz gekämpft, ganz unten prangt jedoch ein dicker, fetter Urheberrechtshinweis. Handyvertrag, Internetanschluss, Kabelfernsehen. All diese Verträge sind super leicht abzuschließen. Aber die Kündigung ist komplizierter als ein Semester in fortgeschrittener Atomphysik, weil sich die Anbieter gerne querstellen. Bei Spiegel Online hat Tom König deswegen das Guerilla-Handbuch für Kündigungen veröffentlicht. Das zeigt euch, wie ihr in klaren und übersichtlichen Schritten eine Kündigung sicher über die Bühne bringt und ab wann es sich doch lohnt, einen Rechtsanwalt einzuschalten. Eine gute Nachricht für alle Linux-Besitzer, die gerne mehr zocken würden. Das Downloadportal Steam soll in Zukunft auch auf Linux-Betriebssystemen verfügbar sein. Steam ist einer der größten Anbieter für den Digitalverkauf von Spielen. Die dahinterstehende Firma Valve hat außerdem angekündigt, den Shooter Left 4 Dead 2 ebenfalls in einer Linux-Variante zu veröffentlichen. Außerdem sind auch immer mehr Independent-Spiele unter Linux lauffähig. Nachdem es mit Ubuntu schon seit längerem eine Linux-Variante gibt, die als benutzerfreundlich gilt, könnte ein Steam-Launch ein weiterer Schritt zur Massentauglichkeit für das offene Betriebssystem werden. Einen offiziellen Starttermin hat Valve allerdings noch nicht bekannt gegeben. Das Landgericht München hat in dieser Woche entschieden, dass öffentliche WLANs auch anonymen Usern zur Verfügung gestellt werden dürfen. Obwohl das Netzaktivisten freut, weil die gerne viel mehr offene WLANs hätten, ist die sogenannte Störerhaftung trotzdem weiter in Kraft. Diese besagt, dass der Betreiber eines offenen WLANs zum Teil für begangene Verstöße seiner Nutzer haftbar gemacht werden kann. Solange sich das nicht ändert, könnt ihr euch mit dem Betreiben eines öffentlichen WLANs immer noch Ärger einhandeln.
Die digitale Gesellschaft will aber, dass sich das ändert und hat deswegen einen Gesetzesvorschlag zur sogenannten Störerhaftung eingebracht. Und um genau den soll es hier bei Fritz auch nochmal gehen. Und zwar am Donnerstagabend im Chaos Radio im Blue Moon soll 2 Stunden mal genau erklärt werden, was es damit auf sich hat und was man damit so alles anstellen kann und was man vielleicht dagegen machen kann. Die Links aber, die erstmal aktuell vorgestellt wurden, die findet ihr unter trackback.fritz.de. Cloud-Dienste sagt euch möglicherweise was so vom Hören sagen, aber ihr habt auf jeden Fall bestimmt schon mal von Dropbox gehört oder Google Drive jetzt oder SkyDrive von Microsoft. Das sind so Dienste, die kann man nutzen, um einen Ordner auf mehreren Rechner ständig präsent zu haben. Das heißt, übers Netz werden da die Dateien, die in diesem Ordner drin liegen, synchronisiert. Das ist ganz praktisch, aber der Nachteil ist, der Anbieter, also Microsoft, Google oder Dropbox, haben halt Zugriff auf eure Daten. Das ist natürlich erstmal eine theoretische Überlegung, weil man eigentlich davon ausgeht, dass die Anbieter nichts Böses wollen. Aber es ist halt unangenehm, weil die verschlüsseln halt nicht ordentlich. Das will man eigentlich. Deswegen gibt es natürlich, wie bei vielen Dingen im Netz, die Idee, wir könnten das doch auch selber machen. Es gibt also eine Open-Source-Software, die heißt OwnCloud. Und damit kann man sich selber so einen Cloud-Dienst wie Dropbox zum Beispiel hinbasteln. Die Installation dieser Software ist nicht super einfach, aber wenn jemand zum Beispiel schon mal ein WordPress-Blog im Netz installiert hat, dann kann man sowas auch schaffen, aber man muss halt schon so ein kleines bisschen Ahnung haben, weil man braucht einen eigenen Server und so weiter und so fort. Da ist natürlich die Frage, lohnt sich dieser ganze Aufriss überhaupt? Und das hat versucht Sebastian Etter herauszufinden. Der hat nämlich sich in seinem Blog mal ganz ausführlich damit beschäftigt, wie gut OwnCloud funktioniert. Ich habe also angerufen und mit ihm gesprochen und wollte dann als erstes von ihm wissen, so, es gibt jetzt diese ganz klassische Cloud-Funktionalität, diese Ordner-Synchronisation. Wie gut funktioniert die da?
Da funktioniert es wirklich sehr gut. Genau wie bei Dropbox installiert man sich ein lokales Programm und dieser stellt dann einen Ordner und vom Sync merkt man praktisch nichts mehr.
Das heißt, auf welchem Rechner ich dann auch immer online bin, alle Dateien sind gleich da. Hattest du Ausfälle oder lief das alles ganz problemlos?
Ich hatte keine Ausfälle bisher.
Jetzt gibt es noch jede Menge Zusatzdienste, die angeboten werden, also irgendwie Kalender und To-Do-Apps und überhaupt, was weiß der Geier noch. Hast du da irgendwas Spannendes gefunden? Funktioniert das alles gut?
Also sehr spannend habe ich jetzt zum Beispiel den Kalender empfunden. Größtenteils funktionieren diese Apps relativ gut. Ab und zu sind sie aber noch zu wenig ausgereift und durchaus frustrierend.
Würdest du also selber jetzt schon wechseln und sagen, ich mache jetzt ab jetzt alles mit OwnCloud?
Aktuell nicht. Vor allem brauche ich diese API, die Dropbox anbietet für die Third-Party-Programme.
Kannst du genau erklären für Leute, die nicht wissen, was eine API ist, inwiefern sich das beeinflusst und was man damit machen kann?
Also es ist eine Schnittstelle für Entwickler und damit kann zum Beispiel ein Texteditor für den Mac die Dokumente direkt in der Dropbox ablegen und das gleiche Programm auf dem iPad kann dann wiederum auf diese Datei zugreifen.
Und sowas gibt es für OwnCloud noch gar nicht. Jetzt ist es ja so, dass man das nicht nur selber installieren kann, sondern das auch mieten kann bei Anbietern. Weißt du, wie teuer das ist?
Also bei OwnCube zum Beispiel, das ist einer dieser Anbieter, zahlt man 1,50 Euro für 5 GB pro Monat.
Und jetzt aus seinen Erzählungen höre ich so ein bisschen raus, okay, das funktioniert zwar, aber ist noch nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Glaubst du, das wird noch verbessert und wird irgendwann auch Dropbox ablösen können oder wird das eher so eine Open-Source-Lösung bleiben, die es zwar gibt, die aber immer auch ein Nischenprodukt sein wird?
Was ich aktuell sehe, ist, dass wirklich daran gearbeitet wird und die iOS-App ist ja auch in Entwicklung. Aber aktuell zweifle ich noch, dass OnCloud wirklich Dropbox ablösen kann.
Sagt Sebastian Etter, der sich diesen Dienst mal genau angeguckt hat. Wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, könnt ihr euch gerne seinen sehr ausführlichen Blogartikel durchlesen. Den gibt es als Link im Blog zu dieser Sendung trackback.fritz.de. 23 Seconds. Das ist ein sehr schönes Netlabel. Die haben jetzt einen neuen Sampler rausgebracht. 23 Evergreens Volume 3 schon. Und da drauf zu finden ist unter anderem das gerade hier gehörte Motionless von Azura und Gracielita. Und das könnt ihr euch einfach runterladen. Also nicht nur den Song, sondern den ganzen Sampler. Und den gibt es natürlich unter trackback.fritz.de verlinkt. Es begab sich, da ging ein Ruck durch die Welt der Videospieler, weil ein Tim Schafer, also eine Entwicklerlegende, der großartige Spiele gemacht hat, wollte auf einer sogenannten Crowdfunding-Plattform von Spielern Geld einsammeln für ein neues Spiel, für ein neues Point-and-Click-Adventure und hatte gesagt, so Leute, wenn wir irgendwie $400.000 zusammenkriegen, dann können wir das machen. Insgesamt bekommen hat er von Leuten, die einfach aus dem Netz kleine Beträge gespendet haben, über 3 Millionen. Und sofort wurde Kickstarter und im Allgemeinen Crowdfunding als neues revolutionäres Finanzierungsmodell gerade auch für Spieleentwickler gehypt. Und das soll jetzt noch verbessert werden. Es hat jetzt nämlich in Deutschland eine Plattform aufgemacht namens Games Planet Lab. Die will sich ausschließlich für Crowdfunding für Spiele konzentrieren und alles viel einfacher, angenehmer und schicker für die Entwickler machen. Wie das gehen soll, erzählt euch jetzt Fritz Report. Daniel Hirsch.
Das Konzept ist denkbar einfach. Ein Spieleentwickler hat eine Idee für ein neues Game, macht ein schickes Werbevideo.
I'm Tim Schafer. And one of my favorite types of games to make is adventure games.
Und sammelt von euch dann viele kleine und große Spenden. Wird das benötigte Budget erreicht, kriegt er das Geld. Nur hat die Vorzeigeplattform Kickstarter ein paar Haken. Meint zumindest Hauke Schwer von Games Planet Lab, dem ersten Crowdfunding-Portal nur für Videospiele.
Bisher ist es bei Kickstarter so, dass nur Leute, die in den USA gemeldet sind, auch Projekte starten können.
Und das können dazu auch noch Leute sein, die im Zweifel euer Geld einstreichen und sich damit aus dem Staub machen. Games Planet Lab will das als europäische Plattform besser machen.
Es wird so sein, dass die Entwickler dann auf Games Planet Lab zugehen, ihre Projekte vorstellen und dann ein Plan aufgestellt wird. Es wird Abgabepläne geben, sodass die direkt nachvollziehen können, wie sich dieses Spiel entwickelt und das nicht einfach in der Versenkung verschwindet und irgendwann kommt oder halt auch nicht.
So will Games Planet Lab den Spendern eine Garantie geben, wirklich das zu bekommen, was ihnen versprochen wurde. Der Prozess kann dabei auf der Homepage immer mitverfolgt und kommentiert werden.
Parallel wird aber auch ein Plan entwickelt, um die PR-Arbeit, das Marketing für das Spiel aufzubauen und da wirklich sagen zu können, so in der und der Phase stellen wir es der Presse vor.
Um so auch unbekannten Entwicklern eine Basis für ein erfolgreiches Spiel zu bieten. Ein Rundum-Sorglos-Paket? Christian Niemann vom Indie-Entwickler Black Pants Game Studio ist zumindest interessiert.
Also prinzipiell finde ich den Ansatz ziemlich gut, den die verfolgen.
Aber er stört sich ein bisschen an diesem exklusiven Games Planet Lab Feature.
Unterstützer sind in den kreativen Prozess des Spiels eingebunden. Außerdem haben sie die Möglichkeit, Ideen und Inhalte vorzuschlagen.
Da kann ich mir vorstellen, dass es einigen Game Designern richtige Probleme bereiten könnte. Der Entwickler oder der Game Designer, der hat eine Idee von dem Spiel. Und wenn jetzt ganz viele Leute auf ihn einreden, läuft man irgendwie Gefahr, dass man ständig hin und her gerissen wird und dann geht der rote Faden völlig verloren.
Hauke Schwer vom Games Planet Lab sieht dagegen nur die Vorteile des ständigen Feedbacks, die sich in einem der ersten geförderten Spieleprojekte auch schon direkt gezeigt hätten. Im 3D-Puzzler MacRunner ändert ihr die magnetischen Eigenschaften farbiger Plattformen.
Und da kam tatsächlich die Anfrage von einer Frau, die gesagt hat, oh, ich finde das Konzept total spannend, aber ich bin farbenblind. Und da wurde jetzt tatsächlich an einer sehr praktikablen und schnell umsetzbaren Lösung gearbeitet.
Alle Spiele sollen übrigens am Ende der Entwicklung von ausgewählten Spendern getestet werden. Nur wenn die zufrieden sind, wird es veröffentlicht. Für Gamer sicherlich ein Anreiz mitzumachen. Für Indie-Entwickler Christian könnte das aber auch schnell zu weit gehen.
Die Frage ist, was die Leute mit Qualität gleichsetzen. Also ist es eher, dass es bugfrei ist und gut gepolished oder muss es auch inhaltlich für Ansehen sorgen? Also müssen die davon überzeugt sein? Da sehe ich auf jeden Fall ein paar Schwierigkeiten. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, sind die Ideen, die jetzt da drin sind, eine deutliche Verbesserung zu dem, was Kickstarter bietet.
Christian vom Black Pants Game Studio will trotzdem erstmal abwarten. Andere Entwickler haben laut Games Planet Lab aber schon Interesse angemeldet. Das laufende Projekt MacRunner konnte innerhalb einer Woche bereits 50.000 Euro sammeln. Ob dieses Geld allerdings ausgezahlt wird, ist noch fraglich. Denn in den letzten Tagen blieb das Projekt bei 75% des geforderten Budgets stehen. Ob Games Planet Lab also ein Erfolg wird, hängt im Moment ganz von uns ab.
Das heißt, im Zweifel auch von euch, könnt euch das Games Planet Lab gerne mal angucken. MacRunner, wie gesagt, eins der beiden Projekte, die da vorgestellt werden. Wenn man sich da genauer umschaut, stellt man fest, die haben schon Budgets, also diese Spiele, die da präsentiert werden und sorgen jetzt mit der Kohle, die sie da noch einsammeln, für zusätzliche Features. Das scheint mir also so tatsächlich, als ob es noch nicht ganz sicher ist, was aus der Plattform werden soll. Aber wir werden auf jeden Fall dranbleiben und euch davon berichten. Und ihr könnt euch, wie gesagt, gerne selber mal schlau machen. Link dazu im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. keine Sonne an den Start kriegen, müssen wir wenigstens musikalisch irgendwie hinterherreisen. Das ist Musik aus Barcelona. Die ist jetzt nicht so für den knallheißen Sommer zuständig, sondern eher so für diesen lauen Sommerabend am Strand. Und kommt von Sexy Bicycle. Das sind Nika Elia und Nicolas Manzano. Die machen diese Musik, stellen sie auch ins Netz, ihr könnt sie auch runterladen. Und der Song, den wir gerade gehört haben, der heißt Willow. Und den Link dazu gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Und ich muss ja zugeben, ich habe ab und zu auch schon mit dem Gedanken gespielt. Guten Abend. Es gehört ja fast schon zum guten Ton, dass man sich ab und zu mal über Facebook aufregt. Das kann man auch relativ regelmäßig machen, weil Facebook ja kaum eine Gelegenheit auslässt, irgendeinen Anlass zu bieten, um sich drüber aufzuregen. Gerade in der letzten Woche war es so, dass bekannt wurde, Facebook scannt automatisch die Chats, die ihr da so habt, also die Nachrichtenaustausch, um da zu gucken, ob ihr was Böses treibt, ob da Straftaten am Start sind, was nicht alle Leute unbedingt so richtig geil fanden. Und jetzt gab es wieder einen, ich möchte sagen, besonders elaborierten Rant gegen Facebook. Facebook ist reicht, heißt der, ist bei T3N erschienen und Falk Hedemann, der stellvertretende Redaktionsleiter, da hat ihn geschrieben und ich wollte ihn von ihm vor allen Dingen mal wissen, ist das jetzt sagen der Standard monatliche Facebook-Rant oder ist es jetzt wirklich nochmal schlimmer geworden? Habe ihn deshalb einfach angerufen und ist jetzt am Telefon. Hallo und guten Abend.
Ja, hallo.
So, ist es jetzt unser Standard, Facebook wird immer schlimmer und früher war alles besser oder ist jetzt gerade ein Punkt erreicht, wo man wirklich sagen möchte, so Facebook, hallo, geht's noch?
Ja, also du hast schon recht, über Facebook wurde eigentlich in den letzten Jahren immer wieder regelmäßig gemotzt, gemeckert und irgendwie war alles nicht richtig so gut, wie die Nutzer das haben wollten. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es gerade nach dem Börsengang jetzt nochmal ein bisschen schlimmer geworden ist und das ist eigentlich für mich auch ganz logisch, denn man darf ja nicht vergessen, dass Facebook durch den Börsengang jetzt einen ziemlichen Renditedruck erlebt, denn früher reichte es für Facebook eigentlich, um positive Stimmung zu haben, wenn die Nutzerzahlen gestiegen sind. Jetzt müssen eben auch die Umsätze und Gewinne mitsteigen und das geht eben nur, indem aus dem Datenschatz, den die Facebook-Nutzer ja der Plattform zur Verfügung stehen, immer noch mehr rausgeholt wird. Und das ist leider meistens dann nicht zum Besten für die Nutzer und führt eben halt immer wieder zu Datenschutzproblematiken und Diskussionen.
Jetzt kann man ja mal sagen, also dass sie diesen Chat scannen, das hat ja damit zu tun, sagen sie zumindest, dass sie da auf Straffälligkeiten raufgucken wollen. Was sind denn für dich so schlechte Dinge, die sich entwickelt haben und wo man ganz eindeutig sagen kann, okay, das liegt jetzt daran, dass sie auch Geld verdienen müssen langsam.
Ja, also dieses Problem mit den Chat-Scans ist schon nicht ganz so einfach, weil auf der einen Seite hört sich das ja erstmal gar nicht verkehrt an, wenn Facebook sich jetzt daran beteiligt, schon vor der Entstehung von Straftaten dagegen anzugehen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn diese Technologie so einfach umzusetzen ist und Facebook ganz einfach nach bestimmten Begriffen scannen kann und Chats und private Nachrichten durchsuchen kann, dann liegt da natürlich auch die Gefahr des Missbrauchs von Facebook selber drin. Denn für Werbeunternehmen sind in diesen privaten Meldungen natürlich auch eine ganze Menge brauchbarer Daten drin. Und wer sagt mir denn, dass Facebook da nicht irgendwann mal schwach wird und den Unternehmen da auch was anbietet?
Okay, da wird also gesagt, das ist möglicherweise hat das dann doch schon damit auch zu tun. Jetzt ist ja so, man regt sich immer bei Facebook auf und sagt, das ist alles ganz schlimm und es wird immer schlimmer und dann bleibt man aber doch dabei. Wie ist es bei dir?
Ja, natürlich bin ich auch noch dabei, aber das hat bei mir neben privaten Gründen vor allen Dingen aber berufliche Gründe, denn ich denke, es ist schon wichtig, dass wir, wenn wir über Facebook berichten, natürlich auch nah dran sind und das tägliche Geschehen da selber auch miterleben und nicht von außen drauf gucken und uns dann über irgendwas aufregen, was wir eigentlich gar nicht selber erlebt haben, sondern nur von Hörensagen mitbekommen haben. Also ich könnte jetzt sagen, als privater User, ja, ich verlasse Facebook, weil mich das alles so dermaßen stört. Beruflich ginge das leider aber im Moment gar nicht. Ich bin aber auch privat noch nicht ganz so weit, dass ich sagen würde, ich möchte jetzt unbedingt meinen Facebook-Account löschen, weil ich denke, man muss erstmal auf Probleme aufmerksam machen, die da sind und versuchen, diese Probleme damit auch in die breite Öffentlichkeit zu tragen und da das Verständnis und die Diskussion anzuregen, weil ansonsten kann sich gar nichts ändern. Ich kann nicht überall, wo ein Problem gleich da ist, sagen, gut, dann gehe ich da halt nicht mehr hin.
Man könnte an dieser Stelle jetzt argumentieren, das machen wir schon seit ein paar Jahren. Möglicherweise ist der Punkt irgendwann erreicht. Aber was ich jetzt mit einer Bitte um kurze Antwort noch zum Schluss wissen möchte, ist, wie haben denn die Leser auf diesen Kommentar von dir reagiert?
Ja, es war ganz interessant. Sie haben sehr zahlreich reagiert. Einige haben gesagt, ja, da hast du mir eigentlich völlig aus der Seele gesprochen. Ich sehe das ganz genauso. Und einige haben sogar gesagt, ich überlege jetzt tatsächlich, meinen Account zu löschen. Andere haben aber auch gesagt, nun hört doch endlich mal auf zu jammern. Niemand muss zu Facebook gehen. Facebook ist freiwillig und Facebook muss natürlich auch Geld verdienen. Ist natürlich auch richtig, aber es sollte schon ein bisschen ausgeglichen sein und nicht immer nur gegen das Interesse der Nutzer eigentlich sein. Und ich sehe diesen Trend leider im Moment sehr stark und ich glaube auch nicht, dass er sich in Zukunft stark ändern wird.
Facebook wird also weiterhin wahrscheinlich eine Art wohlgeliebtes und gehasstes Übel bleiben, bei dem auch viele Leute mitmachen werden. Was ihr davon haltet, würde mich auch noch interessieren. Ihr könnt unter trackback.fritz.de gerne einen Kommentar hinterlassen und findet dort auch den Link zum Artikel von Falk Hedemann, der uns gerade genau erklärt hat, warum Facebook gerade noch mal ein bisschen schlimmer geworden ist. Fictional Island heißt ein neues Netlabel aus der Schweiz. Und da ist es so, da werden halt Alben veröffentlicht, allerdings nicht zum Runterladen, aber es gibt immer diesen einen Teaser-Song für ein Album als Gratis-Download. Zum Beispiel von Summer May, hier gerade gehört, der Star. Habt ihr möglicherweise auch mal ein Musikinstrument gelernt, so richtig ganz viel mit Üben, und habt es dann irgendwo rumliegen lassen und es verstaubt seitdem? Das könnte euch mit einem elektronischen Gerät nicht passieren, denn so iPads, iPhones oder iPods kann man nicht dazu musizieren nehmen, aber halt eben auch dazu. Das Digi-Ensemble ist deshalb auch eine Gruppe von Musikern, die halt auf iPads, iPod Touches und iPhones und weiß der Geier was noch, alles von klassischen Streichquartetten bis zu modernen Popstücken spielen, aber halt eben so richtig professionelle Musiker. Und die haben jetzt zum ersten Mal, ich weiß nicht, ob sie nicht im Konzertsaal durften, ein Konzert auf der Straße gegeben, und da war Fritz-Reporterin Shirin Weigel dabei.
Berlin Alexanderplatz. Menschen mit Smartphones, die telefonieren. Menschen mit Smartphones, die Fotos von der Weltzeituhr machen. Menschen mit Smartphones, die beim Gehen SMS tippen. Und im Hintergrund wie immer Straßenmusik. Von Menschen mit Smartphones?
Wir sind das Digi-Ensemble Berlin und wir sind ein Smartphone-Orchester.
Heute wohl eher ein iPad-Orchester.
Unsere Grundausstattung sind besonders halt Geräte von der Firma Apple. Im Moment gibt es einfach dafür die meisten Musik-Apps.
Matthias ist der Gründer des Digi-Ensembles. Vor 2 Jahren bekam er einen Satz iPod Touch von der Uni geliehen und startete das Experiment.
Wir nutzen Apps, die jeder herunterladen kann, und gucken, wie weit kann man mit denen gehen. Wie musikalisch kann man eigentlich mit diesen Apps, die jeder vielleicht sogar für Spielzeuge hält, gehen und richtig ernsthaft Musik machen.
Die genutzten Apps wie Thump Jam, GarageBand, Beatbot oder GeoSynth gibt es schon für 0 bis 12 Euro. Die 8 Musiker des Digi-Ensembles sind dabei keine Technik-Freaks, sondern haben alle mindestens ein Instrument professionell gelernt.
Kontrabass, Querflöte, ich bin Opernsänger, aber wir haben halt auch Leute, die kommen aus anderen Richtungen, nämlich das sind Heavy-Metal-Gitarristen, das sind Schlagzeuger, das sind auch teilweise DJs.
Nach der ersten halben Stunde am Alex haben sie noch nicht so viele Zuschauer wie die Breakdancer auf der anderen Seite des Platzes. Aber wer stehen bleibt, ist fasziniert.
When I first walked up, it was just really cool to see like iPads.
Also was man heutzutage mit der ganzen Elektronik machen kann, unglaublich.
I've never seen it before.
Außergewöhnliche Musik mit außergewöhnlichen Instrumenten.
Und die werden auch ausgiebig bestaunt. Viele Passanten schauen den Musikern einmal über die Schulter, um zu sehen, was sie da auf ihren Bildschirmen rumtippen.
Wir nutzen gar nicht voreingestellte Beats, wird wirklich alles von uns auch live programmiert. Wir spielen jeden Ton einzeln, das ist auch ganz wichtig, weil wir das iPad jetzt eher untersuchen oder damit experimentieren, wie man es wirklich als Instrument nutzen kann und nicht als DJ-App oder sowas.
Ein iPad auf einem Ständer, ein paar Musik-Apps, Verstärker, und schon kann jeder ohne Noten lesen oder langjährigen Unterricht zum Meistermusiker werden. Auch für die Profis vom Digi-Ensemble eröffnen sich hier ganz neue Möglichkeiten.
Wir spielen ganz, ganz selten, dass man das sonst auch spielt. Die Miriam, die eigentlich Querflöte studiert hat, die spielt bei uns einen Drumcomputer, und in dem anderen Stück spielt sie Cello.
Eine Querflötistin am Drumcomputer klingt dann so.
Und wenn ihr euch das Ganze mal live antun wollt, könnt ihr das gerne noch tun. Morgen Vormittag treten sie wieder am Alexanderplatz unter der S-Bahn-Brücke auf, und auf digiensemble.de könnt ihr euch weitere Konzerttermine oder ein YouTube-Video mal einfach reinziehen. Den genauen Link gibt es natürlich auch im Blog zur Sendung, und dort gibt es auch die folgende Musik von Fox, allerdings wahrscheinlich ohne iPads, Clubs and Spades. Namen für ihre Musik, also keine Einordnung. Indie-Pop könnte man vielleicht sagen, aber es ist auch egal, denn Fox aus Wisconsin machen gerne Musik. Sie können die aktuelle Platte, können sie einiges vorweisen mit Fox Unblushing. Es gibt auch noch ein Demo-Album auf der Bandcamp-Seite, könnt ihr euch gerne runterladen. Und die YouTube-Seite der Band ist auch sehr zu empfehlen. Die nehmen sich nämlich immer auf, wenn sie im Studio sind, und da gibt es echt sehr schicke Akustik-Sets zu sehen. Guckt euch das mal an. Link im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Die Rubrik, die manchmal am wenigsten, manchmal am meisten Vorbereitungszeit braucht, wo wir immer jemanden vorstellen, der im Internet irgendwie sein Unwesen treibt. Es dauert manchmal ganz kurz, weil wir uns die Vorschläge nicht selber holen, sondern immer die anderen Leute fragen, hey, sag doch mal irgendwie, du bist hier gerade im Interview, nächste Woche, wen sollen wir denn da so nehmen? Und dann sagen die sowas wie Ronny Krag, letzte Woche zum Beispiel.
Die Mir von Wunderschön, aber selten, weil die eines der letzten Textblogs irgendwie betreibt oder beschreibt, was ich tatsächlich regelmäßig noch lese.
Es dauert dann trotzdem manchmal sehr lange, weil man die Leute auch irgendwie erreichen muss. Jetzt vom Strand eines fremden Meeres, das trotzdem noch eine Handyverbindung hat, ist sie hier, Lina Reinhardt. Hallo und guten Abend.
Guten Abend.
So, wenn man auf deine diversen Blogs geht und deine Selbstbeschreibung liest, dann heißt es da wunderschön, aber selten. Du nennst dich auf Twitter auch Euer Gnaden. Und deine E-Mail-Signatur enthält die drei schönen Worte, sehr schöne Texte. Ich sage mal, gesundes Selbstbewusstsein scheint vorhanden, Frau Reinhardt. Sind Sie Naturtalent oder ist das alles in harter Arbeit erlernt?
Ich bin natürlich begabt, selbstverständlich. Ah, ja. Mhm. Ja, sehr begabt.
Aber mal ehrlich, du hast zwei Blogs, die voller Texte sind. Was macht einen guten Text aus? Also woran kann man einen guten von einem schlechten Text unterscheiden?
Für mich macht ein guter Text Kino. Also gute Texte sind für mich Texte, bei denen ich vergesse, dass es Texte sind und die mir Filme im Kopf machen. Das ist eigentlich so das Tollste, was ein Text für mich machen kann.
Und jetzt hast du ja, wie du gerade schon gesagt hast, die Gabe der Geburt des Naturtalents. Aber kann man das auch irgendwie lernen und üben?
Ich glaube schon, also wenn ich meine ersten Texte angucke, die sind schon ziemlich alt, dann glaube ich, dass das nicht alles so ganz angeboren war, wie ich gerade behauptet habe, wenn ich ehrlich bin. Also so ein bisschen was kann man, glaube ich, schon lernen, wenn man Leute hat, die einem ganz ehrlich ihre Meinung sagen. Und davon hatte ich ein paar.
Da wollte ich gerade sagen, wenn man jetzt denkt so, okay, dann fange ich vielleicht doch auch mal an zu schreiben, soll man dann das gleich in einen Blog öffentlich machen oder lieber nur so den Freunden zeigen? Oder sind Freunde vielleicht am wenigsten geeignet, weil sie immer so nett sind?
ja, das ist es ja, die Freunde mögen einen ja bestenfalls, sonst wären vielleicht keine Freunde. Aber ich glaube, man kann einfach drauf losschreiben. Also im Internet tut einem ja erstmal keiner was, wenn es gut läuft, und raus damit, und alles andere findet sich, glaube ich, auch mit der Zeit. Also das braucht so ein bisschen Übung, und man merkt dann irgendwann selbst auch, in welche Richtung was für einen gehen soll, was man so machen möchte und wie man sich auch verbessern kann, wenn man sich so ein bisschen kritisch auch mit sich selbst auseinandersetzt und diesen Werten, die man da produziert.
Ich bin erstaunt darüber, dass du anscheinend in einem ganz anderen Internet unterwegs bist als ich, aber gut, das sind schöne Erfahrungen, die da an den Start gekommen sind. Ich habe jetzt tatsächlich den Text, der mich am meisten interessiert hat, der kommt nicht aus dem wunderschönen, aber selten, was Roni vorgeschlagen hat, sondern aus dem anderen Blog. Das heißt, dies ist keine Übung, und da hast du einen sehr langen, sehr ausführlichen Rant über 50 Shades of Grey verfasst, also dieses Buch, was gerade sozusagen ein bisschen gehypt wird, weil da jemand aus einer Twilight-Fan-Sex-Story ein eigenes Buch gemacht hat über gefährlichen wilden Sex. Warum ist dieses Buch so schlecht? Also ich meine, die ganze Welt liebt es, nur du hasst es. Was ist da los?
Ich glaube, ich verstehe die Welt einfach nicht. Also die Welt und ich sind sehr unterschiedlich, offenkundig, sehr verschieden. Und also, dass du ausgerechnet diesen Text herausgreifst, entsetzt mich gerade so ein bisschen, weil der einfach... Ich habe den in Rage in einer Nacht in einer Jugendherberge runtergeschrieben, und das ist ein bisschen bitter gerade eigentlich. Aber gut, es gibt mir jetzt zu denken, ich werde heute Nacht weinen. Ansonsten aber dieses Buch ist für mich, bietet das null Identifikationspotenzial, obwohl die Heldin ziemlich genau in meinem Alter ist. Und die ist davon abgesehen eigentlich keine Heldin. Es ist volle Stereotype, Klischees, und es ist vollkommen fernab von allem, was ich jemals unter Sex verstanden habe und was ich jemals unter einem guten Buch verstanden habe, davon abgesehen. Und es ist außerdem handwerklich unglaublich schlecht.
Okay, also nicht dieses Buch lesen, auch nicht diesen Text lesen, den du zu diesem Buch geschrieben hast.
Doch, den schon.
Naja, aber du meintest ja gerade so sagen, das würdest du jetzt gerne nicht als herausstechendes. Welchen Text soll man denn lesen, wenn man zu dir aufs Blog kommt?
Das kommt drauf an. Also ich schreibe, ja, wie du gesagt hast, in zwei Blogs regelmäßig, und schön aber selten, das sind Kurzgeschichten. Und die Kurzgeschichten, da sollte man einige lesen, die ich unter Einstiegsdrogen zusammengefasst habe. Das sind meine besten, die ich finde, beziehungsweise Lieblingstexte. Und die sind sehr unterschiedlich. Da gibt es eine, die heißt Die Liebe in Zeiten der drohenden Nuklearkatastrophe. Den finde ich sehr, sehr gut. Der ist noch gar nicht so alt, ich glaube 3-4 Monate. Und dieses Keine Übung ist eigentlich mein Notizheft für Verrisse, wütende Verrisse von Büchern oder wilde Geschreibsel irgendwann nachts. Und da sammelt sich so einiges an, was einfach nicht in Schön aber selten reinpasst, weil Schön aber selten mittlerweile eben einfach nur noch diesen Kurzgeschichten und Texten dient und für nichts anderes einfach mehr ist. Das hat sich jetzt so entwickelt.
Wie ist das Verhältnis zu deinen Lesern mittlerweile? Redest du doch mit denen oder schreibst du einfach rein und lässt das dann in Ruhe?
Ich rede auch tatsächlich mit Leuten, auch wenn ich mich grundsätzlich nur mit Euer Gnaden ansprechen lasse oder mit Eurer Hoheit. ansonsten bin ich aber tatsächlich auch volksnah, zumindest Montag bis Freitag, jeweils von 17 Uhr bis 17.05 Uhr. Mein Verhältnis zu meinen Lesern ist sehr, sehr gut. Ich freue mich immer sehr über Kommentare. Ich bekomme mittlerweile vor allem auch E-Mails von Leuten, die sich irgendwie mit Texten identifizieren können oder da irgendwas gefunden haben, was ihnen irgendwie was bedeutet oder was die gerade so trifft. Und das bedeutet mir tatsächlich auch sehr viel, weil das schön ist, wenn jemand sich in einem Text wiederfindet. Und das für mich dann auch einfach heißt, dass es irgendwo Menschen gibt, die einfach sich davon ansprechen lassen können und die einfach so eine Art haben, auch die Welt zu sehen, die ich eine sehr angenehme Art finde.
Das könnt ihr selber mal ausprobieren. Die Links zu beiden Blogs gibt es im Blog zu dieser Sendung. Wir kommen jetzt hier an dieser Stelle zur Alternativfrage-Poesie-Albumsrunde. Ich stelle dich vor Alternativen, du entscheidest dich oder nicht. Bist du bereit?
Okay. Jawohl.
Gut. Der oder das Blog?
Die Internetseite.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Facebook, Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
OS 10.
Wie viele Facebook-Accounts und Twitter-Accounts und Facebook-Seiten betreibst du insgesamt?
Moment. Zwei Twitter-Accounts, ein Facebook-Account, zwei offizielle Internet-Facebook-Seiten.
Bist du Hardcore- oder Casual-Gamer?
Seit Bleifuß nicht mehr Games gespielt, das ist 100 Jahre her.
DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Freies Internet.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Kurzgeschichten nach Jahren noch einmal liest?
Oh, um Gottes Willen.
Welche Seite geht als erstes an, wenn du deinen Rechner anmachst oder deinen Browser auf?
zuletzt geöffnete Tabs.
Was ist das nächste Blog oder der nächste Podcast oder der nächste irgendwas im Internet, den wir in der nächsten Sendung an dieser Stelle vorstellen sollen?
Ihr solltet die Michaela anrufen von Stadthand Fuß. Das ist eine Freundin aus Wien, die wundervolle Texte schreibt und Texte zu Fotos schreibt, die sie findet. Das wäre ganz, ganz toll, wenn ihr die erreicht.
Und die Tradition gebietet es, dass euer Gnaden uns noch mit einem zweiten Vorschlag beehren.
Euer Gnaden raten zu André Herrmann, der auch twittert unter Namri Hertner und ein ganz fantastischer Slammer und Autor und kluger Mann ist, der sehr tolle Texte schreibt.
Das hört sich sehr textlastig an bei beiden. Kannst du, gibt es ein verbindendes Element, das möglicherweise in einer Frage mündet, die man beiden stellen könnte?
Die veröffentlichen auch beide sehr viele Fotos, aber sehr unterschiedliche Bilder. Aber das ist auf jeden Fall eine gemeinsame Komponente, die sie so drin haben. André ist alltagsnäher, Michaela schreibt fantastische Fiktion.
Dann werden wir mal sehen, was sich dabei ergeben wird. Letzte Frage, für mich wichtigste Frage. Welche Frage habe ich vergessen zu stellen? Das sieht mir ganz aus nach einem weiteren Interview aus der Rubrik Blogger Privat in Perfekt. Vielen Dank, euer Gnaden. Ich wünsche noch einen angenehmen Abend und ihr guckt euch bitte mal beide Blogs an. Links dazu, wie gesagt, im Blog zu dieser Sendung trackback.fritz.de.
Stürmischen Momenten und ein bisschen Rückenwind, wenn mir mal nichts gelingt. Stille könnte mich ab und zu mehr lenken. Und bevor ich rede, könnte ich auch schon mal denken. Ich hab stets gute Laune im Gepäck und zwar eine Menge davon. Geht zum Aussichten und Job, sag ich, ich regel das schon. Doch seh mein Leben später wieder durch die rosa Brille. Da fehlt mir Selbstständigkeit und hier und da der Wille, etwas durchzuziehen, von Anfang bis zum Ende. Fang an zu zweifeln und komm an meine Grenzen ran. Ich brauch mehr Sicherheit, da fallen im Gelände, dass ich im Fall des Falles den falschen Stelle öffnen kann. Ich werd mir meinen Weg bauen, nur kann es etwas länger dauern. Doch ich hab Selbstvertrauen und ich komm schon klar. Und mach dir keine Sorgen, denn das Ziel ist nah. Und dann steh ich alleine da und wunder mich, dass alles so ist, so wie es ist. Nichts verändert sich, solange ich nicht ausspreche, was ich denk. Vorher Themen in meinem Kopf zurechtzulegen. Spontanität fehlt mir auf meinen Lebenswegen. Ich vermisse Zeit zu haben, gerade für die kleinen Dinge in meinem Leben, mit denen ich so gerne Zeit verbringe. Doch meistens ist genau das Gegenteil der Fall. Bevor ich mich versehe, ist der Tag wieder vorbei. Dann lieg ich wach im Bett und frag mich, was ich erreicht hab. Mir wird bewusst, dass es für nicht so viel gereicht hat. Ich vermisse, dass ich mir eingestehe, so wie ich bin. Ist schon gut so, es hat schon alles seinen Sinn. Es wäre schlimm, wenn ich so wäre wie du und du wie ich. Es war keine Lösung, denn das hilft uns beiden nicht. Ich werd mir meinen Weg bauen, nur kann es etwas länger dauern. Doch ich hab Selbstvertrauen und ich komm schon klar. Und mach dir keine Sorgen, denn das Ziel ist nah. Und dann steh ich alleine da und wunder mich, dass alles so ist, so wie es ist. Nichts verändert sich, solange ich nicht ausspreche, was ich denk. Was ich vermisse.
Kaffee Jazz ist das mit Alles beim Alten. Und ja, die heißen wirklich Kaffee Jazz, nicht Kaffee Jazz. Es begab sich nämlich mal, dass in Bautzen ein Lyriker in einem Altenheim Gedicht vorgetragen hat und dazu so ein bisschen musikalische Begleitung wollte. Und dann haben die Leute, die sich da musikalisch eingefunden haben, dachten so, wir brauchen einen Namen. Wir sind zwar keine Band, aber ist ja doof, finde ich. Und haben dann Kaffee Jazz genannt und haben es auch immer so gesagt. Und die alten Leute so, was? Hä? Und irgendwann hat es einer von den alten Leuten geschnallt und meinte sie, ach so, Kaffee Jazz. Und seitdem heißen die so. Auch wenn sie mittlerweile überlegt haben, man könnte diesen Namen vielleicht mal wieder ein bisschen ändern, haben sich dagegen entschieden, weil der so schön großartig blödsinnig auf Plakaten ist und noch raussticht. Und das und noch viel mehr könnt ihr morgen nochmal live erfahren. Dann wird nämlich Kaffee Jazz zu Gast bei Unsigned sein, der Sendung für Bands ohne Plattenvertrag, wo Kaffee Jazz auch genau dazugehört. Christoph Schrag wird sie interviewen und sie werden da ein bisschen Live-Musik zum Besten geben. Das bedeutet unter anderem auch, dass diese Sendung jetzt vorbei ist, aber noch eine Netzmusik für euch bereithalte und die mahnt euch zur Eile, denn wenn ihr am Free Music Contest 2012 teilnehmen wollt, dann müsst ihr euch langsam beeilen. Ihr könnt dann nämlich bis Ende Juli noch eure Creative Commons lizenzierten Songs einreichen und mit etwas Glück landen die dann auf einem Sampler, der auch international verteilt wird. Probiert es einfach aus, wenn ihr Musiker seid. Den Link zum Contest gibt es im Blog zur Sendung auf trackback.fritz.de, wie genau auch alle anderen Links aus dieser Sendung. Und zum Abschluss spielen wir eine Netzmusik, die auf dem Sampler vom letzten Jahr mit drauf war und die kommt von José Traviesa und heißt Zombie Nation. Mein Name ist Markus Richter, macht immer schön eure Backups und lasst euch nicht überwachen. Tschüss! We'll be right back.
Podcast von fritz.de.